So, jetzt wissen wir es also. Frank Zappa lebt, Monty Pythons lebendes Brian zum Beispiel ist der legitime Erbe des abgestorbenen deutschen Operettenwesens. Stelle ich mal als Frage. Antworten dazu gibt's live bei Taktlos vom Intendanten des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz Klaus Schulz, vom Theaterwissenschaftler Stefan Frey und vom erklärten Operettenfan Jürgen Kritz. Warum ist dieses Genre, diese Kunstform in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, muss man ja inzwischen sagen, schöpferisch betrachtet ausgestorben? Vielleicht Stefan Frey.
Ja, da gibt es viele Ursachen. Eine wichtige ist natürlich das Dritte Reich. Die meisten Operettenschöpfer der 20er Jahre und der Epoche davor, also die ganze silberne Ära, waren Juden. Also die Textdichter sowieso, von den Komponisten auch sehr viele, die Darsteller, die Direktoren. Die ganze Infrastruktur, das Umfeld, auf dem die Operette gedieh, das war mit einem Schlag sozusagen trockengelegt. Und da natürlich ein großes Vakuum entstanden ist, hat man das versucht, auf irgendeine Weise zu füllen. Es kamen aber nur Kopien raus. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dieses Vakuum dann mit der Renaissance der guten alten jüdischen Operette, wie das mal der Karlmann-Librettist Grünwald genannt hat, gefüllt. Aber, und da begann, glaube ich, das ganze Dilemma der Operettenrezeption, da kamen dann wirklich geschminkte Leichen. Also das war eine etwas gespenstische Veranstaltung. Und man hat es in 50er Jahren, glaube ich, mit dem damals üblichen, wie soll man sagen, Hochglanz, Cinemaskop und so weiter, Effekt, die ganze Gattung erschlagen.
Klaus Schulz. Frage gibt ein wichtiges Stichwort, Cinemaskop. Die Fortsetzung der Operette ist ja nicht das Musical, sondern ist wahrscheinlich der Musik- und Heimatfilm, der nahtlos an die Verfilmung von Operetten sich anschließt. Und ich würde doch im Gegensatz zu dem, was wir vorhin gehört haben als Begründung, etwas anderes nennen, nämlich nicht der Niedergang des Kleinbürgertums, das hat es sehr viel länger noch gegeben, ist der Grund dafür, sondern es ist vor allen Dingen eine bestimmte stoffliche Voraussetzung einer bestimmten historischen Situation, nämlich der Monarchie und der sich davon auch abhebenden Bürgerlichkeit, die die meisten Stoffe auch ausgemacht haben oder wesentliche Formen, die war ja im Hinweggehen. Leha war 1934, was weiß ich, 60 Jahre alt und 70 bald und die Werke, die er schrieb, waren größtenteils Reproduktionen von Leha-Operetten, vielen jedenfalls zumindest. Schon, ja. Und das war das große Problem. Das erleben wir aber auch in der Oper, dass plötzlich Leoncavallo anfängt, Leoncavallo-Opern zu schreiben. Oder Richard Strauss sogar gelegentlich, Strauss-Opern schreibt. Das heißt, die Reproduktion eines bestimmten Erfolges sich dann lähmend auf die Kunstgattung auch insofern ausgewirkt hat, dass die Charters-Fürstin großartig war, aber der Maritzermann schon merkt, dass sie im Widerschein der Charters-Fürstin gelingen muss.
Hören wir uns doch mal so eine Originalaufnahme aus dieser Zeit an. Ich glaube, es ist aus den
ich habe etwas mitgebracht, und 20ern, ne? Zwar müsste man ein bisschen jetzt quasi eine Art von phonografischer Archäologie beginnen. Ich will kurz, wenn ich das darf, ein Wort dazu sagen. Louis Treumann ist der allererste Danilo gewesen. Und das war ein völlig anderer Danilo, eine ganz andere Gestalt.
Man muss sagen, Leha.
Als später diese Rolle in der lustigen Witwe tatsächlich dargestellt worden ist von Chevalier Bisseestas. Also dieser Louis Treumann hat eine ganz leichte, fast chansonartige, fast noch aus der Welt Offenbachs kommende Anmut gehabt. Und Mitzi Günther, seine Partnerin, desgleichen, die also gar nicht mit einer Diva vergleichbar wäre, sondern auch eine Chansonette, eine Soubrette gewesen ist. Und im Nachlass des Bruders von Franz Leha, Anton Leha, gibt es eine Aufnahme des Duetts von der Häuslichkeit, und die würde ich ganz gern vorführen.
Können Sie uns noch sagen, aus welchem Jahr die ungefähr ist?
Aus dem Jahr der Uraufführung.
1905.
1906 war also aufgenommen. Ja. War ja Ende
Wachswalze oder wie auch immer. Hören wir rein.
Na, was ein Traum, das Nimmerlein, das nicht im Abend denn muss sein,
verliebt
bei Menschen ganz allein,
Gott
sei den Händen frei.
Qualität resultiert nicht aus der technischen Kompression durch die Sendeverstärker, sondern daher, dass diese Aufnahme aus dem Jahr 1906 stammt. Sie hat einen ganz eigenen Habitus, sie hat eine ganz eigene Gestalt. Wie wirkt das auf unsere Fans, in dem Fall Jürgen Kritz oder Stefan Frey?
Ja, also ich finde, das ist so ein Musterbeispiel dafür, was ich vorhin gesagt habe. Man kennt die Operette aus den 50er Jahren. Die Aufnahmen, die wir bisher gehört haben, waren auch entsprechend. Das sind oft zu große Stimmen, die das Ganze erschlagen. Und unter dem Rauschen hat man doch ein bisschen den Witz gespürt, den das hatte, und die Theatralität einfach. Und das ganze Genre war viel leichter. Die Sänger, die das gemacht haben, oder die Schauspieler, die waren ja auch, die haben nur Operette gemacht. Dass die Opernsänger zur Operette kamen, war eben auch eine Leha-Geschichte Ende der 20er Jahre mit Richard Taube. Man spürt einfach diese Lebendigkeit, die das hatte. Und der Treumann war ja ein totales Idol seiner Zeit.
Jürgen Kritz, Sie haben vorhin ein bisschen gejammert über den schleppenden Duktus Ihres Lieblingsliedes. Das war hier nicht festzustellen.
Ich habe vorhin gesagt, die schlafen ja ein bei diesem Kallmann. Und das war offensichtlich auch eine Tonkonserve, wahrscheinlich für den Rundfunk in den 50er Jahren produziert. Und eine Krux der Operettenrezeption nach dem Zweiten Weltkrieg war in der Tat, dass die Operette weitgehend zu einer Art Wunschkonzert verkommen ist. Es hat sich auf Schlager reduziert. Der unmittelbare, lebendige Kontext mit dem Theater ist weitgehend verloren gegangen. Und das hört man in dieser Aufnahme, die so uralt sie einerseits klingt, wenn man genau hinhört, eben überhaupt nichts Großväterliches hat, sondern man hört da doch sehr genau, wie die beiden Vortragenden aufeinander eingehen, wie die in einen Dialog miteinander eintreten. Man vergisst darüber beinahe die Banalität des Textes, und der ist gerade in diesem Duett außerordentlich heftig, diese Banalität, aber die beiden überspielen das. Und die Schwäche der Operette ist großenteils aus meiner Sicht eine Schwäche des Theaters, das diesen Stil überhaupt nicht mehr kultiviert hat und sich sehr schwer damit tut, Regisseure und Darsteller zu bringen, die das so konversationshaft, auch charmant, nebenbei bemerkt, überhaupt noch rüberbringen können. Das steift dann unerträglich daher. Oder es kommen die Regisseure, die über den Wissensdurst getrunken haben und alles erstmal destruieren und auf schäbig machen und meinen, sie hätten damit schon auf dem Theater eine kritische Position bezogen. In dieser Spannbreite bewegt sich Operette im Wesentlichen heute auf unserem Theater, soweit es das überhaupt noch gibt. Und das war ein klassisches und für meine Ohren sehr lebendiges Gegenbeispiel.
Ja. Klaus Schulz. Sie sind offenbar selten Gast in unserem Theater in München, denn wir haben ja eine Reihe von Operetten hier wirklich neu entdeckt.
Jeder Intendant würde mir jetzt widersprechen.
Nein, ich mache es deswegen, weil ich Ihre Meinung ja teile.
Das ist schön.
Weil ich glaube, dass es tatsächlich nicht möglich ist, durch Aktualisierung oder durch eine bestimmte, wie soll ich sagen, eine bestimmte Zurechtbiegung des Stoffes, dass man glaubt, dass man dadurch den Stücken irgendwie helfen würde. Es ist fast eher ein kreativ-restauratives Verhalten, insofern, als man den Goldglanz aufspüren muss, als man die Architektur oder die Tektur, also die Dramaturgie dieser Stücke neu entdecken muss, mit sehr liebevoller, sehr genauer Weise die Hintergründe dieser Stücke einerseits ergründen muss, um einen Sinn für die zum Teil sehr rührend unsinnigen Handlungen wieder neu zu stiften, aber sie durch das Spiel auch zu beglaubigen. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber ich will ein Beispiel nennen. Wenn man wirklich da vermag, deutlich zu machen, dass mit Ausnahme des Orlowski alle, aber auch alle in der Fledermaus Beteiligten lügen. Wenn man vermag, zu zeigen, dass der Vogelhändler nicht so ausgehen kann, dass die Christel von der Post und der Anton sich finden, weil nämlich beide eine viel zu individuelle Lebens- und Berufsart haben, um sich finden zu können. Und wenn man in dem Beispiel der Gschadersfürstin zu zeigen vermag, dass da eine Welt untergeht, nämlich die der gefestigten Monarchie und ihrer Adels- und Gesellschaftsvorstellungen, dann muss man diese Gestalten zunächst einmal anerkennen und sie nicht sofort wieder in Frage oder in Anführungszeichen stellen, sondern muss sich in diese Welt hineinbegeben und sich diesen Figuren anvertrauen und auch dem Ambiente.
Jürgen ja. Fritz oder also ich Stefan meine, Moser? Ich verstehe, worauf Sie anspielen und das kann eben mal gelingen und mal nicht. Ich meine, bei der Gschadersfürstin fand ich das sehr gelungen, den Schlussakt auf dem Bahnhof zu verlegen mit...
Es geht jetzt um die Konvitschny-Inszenierung?
Nein, um die Inszenierung am Gärtnerplatz. Wo, also das, was
ist da jetzt für Konvitschny-Hörer ganz schwer zu beschreiben. Ja, wenn Sie es einfach bildhaft machen.
Ja, ich meine, es ist sozusagen ein ähnlicher Ansatz wie bei Konvitschny, nur die Umsetzung bleibt doch an der Geschichte dran. Und der einzige Eingriff, der jetzt größer ist, ist, dass man den Schlussakt von einem Hotelfoyer, das völlig neutral ist, auf einen Bahnhof verlegt, wo die Züge abgehen mit den Soldaten. Das Ganze spielt eigentlich laut Libretto nicht im Ersten Weltkrieg, ist aber im Ersten Weltkrieg geschrieben und wurde vor dem Hintergrund rezipiert. Und das muss in diesem Stück irgendwie rein. Und gerade dieses Duett, das TZ, das wir vorhin gehört haben, Joi Mamam, auf diesem Bahnhof wird dann zum Reigen der Krüppel, die da aber vor Ort sind, der Krankenschwestern, aber ohne, dass es aufgesetzt ist. Also, da ist es gelungen.
Ja. Also auch Jürgen Kritz guckt schon so, als wäre ihm auch das zu viel.
Nö, ich habe Naturalismus. Ich habe nichts gegen Krankenschwestern und gegen Bahnhöfe.
Aber Kneipe ist
nein,
besser.
Nee. Nein, ich finde in allen Ehren und ich finde, dass Sie natürlich beide recht haben in dem, was Sie jetzt beschreiben, auf die Textur gucken und versuchen dafür dann auch wieder bildhafte Übersetzungen zu finden. Das ist aber, glaube ich, dann doch nur die halbe Miete. Was mindestens so wichtig ist, ist, dass man auch von einer Idee, die man natürlich in einem Stück finden muss und bei Figuren finden muss, auf die Musik hört und nicht drüber wegrauscht und instrumentiert. Da wird ja oft drüber hinweg geknattert und instrumentiert und dirigiert. Jeder macht einen sämigen Brei.
Da muss man darüber. Aber was dazu sagen,
Klaus Schulz.
Ganz bewusst, ja. Dass das Dilemma der Operette besteht darin, dass 95% dieser Werke
so
keine Partituren haben.
So ist es.
Und dass es Klavierauszüge gibt, die mit mehr oder weniger guten Angaben versehen sind, in einer schaurigen Materialverfassung, ja. Was die Orchesternoten betrifft,
sodass
jeder Kapellmeister sich herausgefordert fühlt, ist nach den Möglichkeiten seines Orchesters umzubiegen. Und das hat natürlich diese Form auch vogelfrei gemacht und hat zum einen dazu geführt, die Stimmen in die Welt der Oper sozusagen hineinzubiegen und zum anderen noch Chanson zu machen. Beides ist falsch.
Es ist richtig. Nichts verpflichtet allerdings Dirigenten zur Leichtfertigkeit oder Ignoranz.
Nichts, natürlich nicht.
Und ich finde nur, nachdem wir so viel über die Texte der Gschadersfürstin gesagt haben, in jeder Musik der Operetten, über die wir bislang geredet haben, steckt auch etwas Intelligentes, steckt etwas Hinhörenswertes. Und was, wenn man über die Leichtfertigkeit, den Eskapismus, den Schwung und den Unterhaltungswert dieser Musik spricht, das Rauschhafte des Walzers oder des Schader spricht, über hört hört man vollkommen, dass die alle eine Unterfütterung von Melancholie haben. Mhm. Das, was in den Texten Untergangsstimmung genannt wird, auch jetzt im Gespräch, findet seine Korrespondenz selbstverständlich in der Musik. Und das greift ganz eng ineinander. Und deshalb sind diese Stücke insgesamt sehr viel intelligenter als ein Großteil ihrer Rezeption.
Na, trotzdem. Also ich meine, vielleicht hatte man aber nach dem Ersten Weltkrieg irgendwo auch von diesen zum Teil ja das Militär verherrlichenden, das Militär hochjubelnden Sujets einfach die Schnauze voll.
Tun die aber nicht. Das tun die doch.
Das ist dann vielleicht aber eine Frage der Inszenierung oder der Auffassung.
Ja.
Also wenn man in die Texte ginge, mal so rein, plump reinginge, dann hat man schon oft den Eindruck.
Ich meine, nach dem Ersten Weltkrieg war es ja im Gegenteil so, dass das Militär und der alte Adel eine neue Renaissance erlebt haben. In der Tschadas-Fürstin wird es durchaus, ich meine, offensichtlich, auch wenn man es 1:1 liest, ist es offensichtlich, dass das eher kritisch betrachtet wird. Aber was Sie sagten, ist ja diese Verzweiflung, die drunter liegt, das ist eben mehr als Eskapismus und die spiegelt auch ein Lebensgefühl einer Epoche wider. Und jede gute Operette ist an ihre Epoche gebunden und an dieses Lebensgefühl. Und deshalb kann man sie schlechter rausholen. Und das macht den Umgang, glaube ich, schwieriger als bei einer Oper, wo es doch ein bisschen abgehobener zugeht. Und das ist das Dilemma der guten Operetten. Bei Offenbach ganz extrem. Also die auf eine Bühne zu bringen heute, finde ich. Bei der Tschadas-Fürstin funktioniert es viel leichter.
Aber Herr Frey, wenn wir von Aktualität oder Nicht-Aktualität von Operetten sprechen, ist doch die Frage, welche dieser, meinetwegen sogar Sentiments, die in diesen Operetten aufgehoben sind, kann man heute noch teilen? Und welche Mitteilungsformen dafür gibt es, dass ich mich darin noch wiederfinden kann? Intellektuell und jetzt sage ich es mal sehr sängerhaft, auch mit dem Herzen. Wo liegt dieses Moment, wo ist dieses Mitfühlen-Element, das ironische Element, das Augenzwinkern über manche der Sentimentalitäten, die in diesen Stücken stecken, ist ja auch eine Vortragsmöglichkeit, die das schlagartig wieder spielerisch intelligenter erscheinen lässt. Es ist wirklich zu 80% für meine Begriffe die Frage, wie geht man mit diesen Stücken um? Wie verfährt man mit ihnen? Man sollte sie lieben, wenn man sie macht, und man sollte nicht mit der Verachtung für das Genre auf die Bühne gehen.
Diesen Fragenkatalog, ohne das im Grunde genommen schon finale Statement, lassen wir jetzt einfach mal ein paar Minuten stehen. Wir haben noch ein bisschen Tschadas-Fürstin aus dem Gärtnerplatz.
Ja. Herr Schulz. Nachdem wir vorhin mit der Marta Costolani aus der Gräfin Maritza was gehört haben, könnten wir jetzt ein Duett aus dem zweiten Akt der Tschadas-Fürstin hören, und zwar mit Anne-Kathrin Naidu und Wolfgang Schwaninger. Ein Duett, das von der Instrumentation und auch von der Stimmung und von den Stimmen, glaube ich, an das anschließt, was wir gerade von Herrn Kritz gehört haben.
Bitte.
Diese Seligkeit. sein Gatte endlich frei.
Andere Menschen, andere Städtchen, andere Mädchen, andere Lieb und ein Bräutchen wundervoll.
Alles Glück, was wir besessen, du setzt es gleich die Netz aufs Spiel. Ich liebte dich so unermessen, ach so viel, ach so viel zu viel.
Ja,
ach, alles Glück, was wir
Tschardas-Fürstin in einer Inszenierung des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz.